Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Herzlich willkommen zu dieser DFP-Audio-Fortbildung von Springer Medizin zum Thema Immunonkologie. Heute sprechen wir über das spannende Thema Biomarker und ihre Testung. Wichtige Fragen sind: Was bedeuten die Ergebnisse der Biomarker-Testung für die Therapieplanung mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren und was gibt es Neues auf diesem Feld und was von diesem vielen Neuen ist wirklich in der Klinik relevant? Ich bin Dr. Carola Göring, Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Onkologie und habe heute einen Pathologen und einen Molekularbiologen für dieses Gespräch eingeladen. Vorab noch ein Disclaimer: Diese Audiofortbildung entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD Österreich und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert. Und jetzt freue ich mich sehr, Ihnen die Experten vorstellen zu dürfen. Ich beginne mit Professor Dr. Karl Kaashofer, Leiter des Labors für diagnostische Genomanalyse an der MedUni Graz. Er ist ein international anerkannter Molekularbiologe auf dem Gebiet der molekularen Krebsforschung mit Schwerpunkt auf moderne Analysenmethoden. Seine wissenschaftliche Laufbahn reicht von der Stammzellenforschung bei Cancer Research UK in London bis zur Leitung eines diagnostischen Genomlabors. Er verfügt über herausragende Expertise in der Erforschung von Biomarkern, insbesondere bei der Analyse komplexer molekularer Mechanismen in der Krebsimmuntherapie. Hallo, Herr Professor Kaashofer.
Grüß Gott.
Ja, schön, dass Sie mit dabei sind. Der zweite Experte in der Runde ist Professor Dr. Rupert Langer. Er ist Vorstand des Klinischen Instituts für Pathologie und Molekularpathologie an der Johannes Kepler Universität Linz. Er ist ein führender Experte auf dem Gebiet der Tumorpathologie mit besonderem Fokus auf gastrointestinale Erkrankungen. Er forscht unter anderem zu molekularbiologischen Veränderungen in Tumoren, die das Ansprechen auf Therapien vorhersagen können. Und durch innovative Techniken wie molekulare Visualisierungen und digitale Pathologie trägt er zur Entwicklung personalisierter und präziserer Behandlungsstrategien in der Onkologie bei. Hallo, Herr Professor Langer, ich freue mich, dass Sie hier mit an Bord sind.
Ja, grüß Gott, ich freue mich auch. Danke.
Und jetzt geht's los mit dem Thema Biomarker in der onkologischen Immuntherapie. Viele Tumortherapien mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren setzen ja die Testung des PD-L1-Status voraus. Eben zum Beispiel beim Lungenkarzinom, aber auch bei vielen anderen Karzinomen. Die Therapien mit den Immun-Checkpoint-Inhibitoren zielen ja darauf ab, die Interaktion zwischen PD-1-Rezeptoren auf T-Zellen und PD-L1 auf Tumorzellen zu blockieren, um eben die Immunantwort gegen den Tumor wieder in Gang zu bringen bzw. zu verstärken. Dabei wird ja das PD-L1 als Biomarker verwendet, um vorherzusagen, ob ein Patient von der Behandlung profitieren kann. Wie wird in Österreich getestet und welche Hürden gibt es bei der Testung?
Um gleich auf Ihre Frage zu antworten, wir testen die Expression von PD-L1 mit Immunhistochemie. Das bedeutet, es ist eine Färbung, die in den klinischen Pathologieinstituten gemacht wird, keine molekulargenetische oder molekularpathologische Analytik, sondern eine immunhistochemische Färbung. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um vielleicht noch ein bisschen auszuholen, bevor wir dann noch weiter ins Detail gehen zur PD-L1-Testung. Biomarker und Biomarker-Testung ist ja ein übergeordneter Begriff, der sehr viele verschiedene Methoden umfasst und auch verschiedene Tumoren mit beinhaltet. Und wir kennen verschiedene Arten der Biomarker-Testung, die schon erwähnte immunhistochemische Testung, wo es darum geht, Expressionen zu visualisieren, die auf Proteinebene vorliegen, wie beispielsweise bei PD-L1 oder auch bei anderen Proteinen. Das können wir in den normalen Routinegeräten färben, die in den pathologischen Instituten eigentlich überall standardmäßig vorhanden sind. Es gibt aber auch andere Biomarker, für die man dann molekularpathologische Methoden braucht und wo Professor Kaashofer dann vielleicht noch mehr im Detail erzählen wird. In bestimmten Fällen braucht man auch beide Methoden, wenn es zum Beispiel um bestimmte Grenzwerte gibt bei der HER2-Testung. Da fängt man mit Immunhistochemie an und bei bestimmten Befunden würde man dann auf molekularpathologische Methoden, die teilweise auch visualisierende Methoden sind, teilweise aber auch über zum Beispiel Next Generation Sequencing gemacht werden können. Jetzt zurück zur PD-L1 am Lungenkarzinom. Wie gesagt, das ist eine immunhistochemische Testung, die wurde bald nach den ersten Ergebnissen der Studien auch etabliert, ist mittlerweile in allen Pathologieinstituten standardmäßig vorhanden und wir messen diese Expression an den Tumorzellen und bestimmen da die Menge der positiven Tumorzellen und generieren damit einen sogenannten TPS, also einen Tumor Proportion Score, wo beim Lungenkarzinom dezidiert nur die Tumorzellen angesehen werden. In anderen Tumoren werden auch Immunzellen mit eingebunden. Das sind dann andere Scores, aber beim Lungenkarzinom ist das der sogenannte TPS. Und wir bestimmen das eigentlich standardmäßig bei der Erstdiagnose eines jeden nicht kleinzelligen Lungenkarzinoms, also Adeno- oder Plattenepithelkarzinomen. Bei uns im Institut, aber ich glaube, das wird österreichweit grundsätzlich auch so gemacht, unabhängig vom klinischen Stadium. Das hat ein bisschen praktischen Grund. Mit jedem Schnitt, wenn Sie sich vorstellen, eine histologische Probe ist ein dreidimensionales Gebilde und zum Analysieren muss man dieses in Wachs gebettete Gewebe anschneiden. Mit jedem Schnitt verliert man auch Gewebe und wir machen bei der initialen Diagnose Stellung oder Bearbeitung schon mal so Reserveschnitte. Und wenn die Malignität histologisch bestätigt ist, dann können wir auf diese Reserveschnitte gleich zurückgreifen und die PD-L1-Färbung dann durchführen.
Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man versteht, dass es im Prinzip hier um einen Biomarker geht, der in der Histologie bestimmt wird, der eine Proteinexpression im Tumor anzeigt. Und im Gegensatz dazu die molekularen Marker, die aus dem Genom bestimmt werden, kann man histologisch nicht anfärben. Und das ist auch das, was man sieht in der Behandlung von Tumoren immer mehr, dass diese beiden Dinge sehr oft zusammenspielen. Man hat eine HER2-Überexpression, die molekular ist, die man auch anfärben kann. Man hat histochemische Marker, die Therapien ermöglichen oder molekulare Marker, die Therapien ermöglichen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass immer beide dieser Dinge dort, wo Therapien vorhanden sind, auch angewendet werden. Vielleicht möchte ich da auch noch kurz dazu sagen, dass ich glaube, der wesentliche Unterschied zwischen der Histologie und der molekularen Analytik ist, dass man in der Histologie die räumliche Information hat, welche Zellen das wirklich sind, die das Protein exprimieren. Sobald man dann in die Mutationsanalytik geht, wird das Gewebe aufgearbeitet, es werden die Nukleinsäuren extrahiert und dann verliert man diese Information. Das heißt, ich weiß eigentlich nicht mehr, diese Variante, die ich dann finde, ist die in den Stromazellen oder ist die in den Tumorzellen? In welchem Teil des Tumors ist diese? Also das sind die beiden Unterschiede. Das Problem in der Immunhistochemie ist halt, dass man Mutationen nur sehr schwer mit Immunhistochemie detektieren kann. Es gibt manche Antikörper, die funktionieren. BRAF zum Beispiel gibt es einen guten Antikörper. Aber viele andere funktionieren nicht. Die N-Track-Antikörper, da braucht man dann die molekulare Analytik dazu. Das sind beide sehr wesentliche Methoden und ich glaube, wir können in Österreich sehr froh sein, dass beide Methoden flächendeckend allen Patienten in Österreich zur Verfügung gestellt werden können.
Vielleicht darf ich noch mal nachfragen bei Ihnen, Herr Professor Langer, weil Sie jetzt ja den TPS-Score beim Lungenkarzinom erklärt haben. Was misst der andere Score bei anderen Tumoren, den Sie da immunhistochemisch bestimmen?
Wir wissen ja, dass PD-L1 nicht nur auf Tumorzellen exprimiert wird, sondern auch auf Immunzellen, Lymphozyten, auch Makrophagen. Man muss sagen, je nach Studie und je nach Medikament hat sich halt gezeigt, dass bei einigen Tumoren, wir sprechen ja vielleicht später auch noch über das Magenkarzinom, nicht nur unbedingt die Tumorzellen alleine das Ausschlaggebende sind, sondern auch die Immunzellen. Zusätzlich gibt es auch Tumoren, die nicht so häufig in den Tumorzellen positiv sind wie beim Lungenkarzinom. Also auch da ist das Magenkarzinom oder auch das distale Ösophagus-Adenokarzinom ein gutes Beispiel. Da ist die überwiegende Positivität bei den Tumoren, die jetzt nicht mikrosatelliteninstabil sind oder auch EBV-positiv sind. Das sind doch so eine eigene Gruppe an sehr immunreaktiven Tumoren. Da findet sich quasi eine PD-L1-Positivität überwiegend in den Immunzellen. Die Studien haben gezeigt, dass es eben bei diesen Tumoren auch relevant ist, dass die Immunzellen positiv sein müssen. Mhm. Das bedeutet, wir kombinieren dann Tumorzellen und Immunzellen und erstellen damit einen Score. Das wird dann noch durch 100 geteilt und dann gibt es im Prinzip einen Wert, der theoretisch von 0 bis 100 geht. Und je nach Indikation First Line, Second Line bestimmte Medikamente, ob das jetzt Nivolumab ist oder Pembrolizumab, da gibt es bestimmte Cut-offs dann in der Klinik, zum Beispiel 5% oder 10%, beziehungsweise der CBS hat dann keine Prozent, sondern es ist 5 oder 10. CBS ist der Combined Positivity Score. Und dann gibt es noch einen IC, das sind dann nur die Immunzellen. Das ist zum Beispiel beim Harnblasenkarzinom war das mal relevant oder auch beim Mammakarzinom. Man kann letztlich mit einer Färbung verschiedene Scores generieren und je nach Bedarf und je nach Medikament kann halt entsprechend der eine oder der andere Score verwendet werden, beziehungsweise auch vor allem je nach Tumorart.
Wie der Professor Langner bereits gesagt hat, ist das Material sehr wertvoll. Das zeigt sich vor allem beim Lungenkarzinom, wo wir von kleinen Biopsien reden, dass wir oft an die Grenzen der Analysierbarkeit kommen, weil das Material eben aufgeschnitten wird. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, was bereits gesagt wurde, dass wir versuchen, hier auch Schnitte auf Vorrat zu machen, die man dann weiterverwenden kann, weil vor allem das Anschneiden des Blocks sehr viel Material verliert. Für mich in der Molekularpathologie stellt sich oft das Problem, dass wir nach der ganzen initialen histologischen Diagnostik eigentlich erst die Molekularpathologie machen und dann oft das Material verbraucht ist. Und es ist mir ein Anliegen auch zu sagen, dass man vielleicht die molekulare Analytik schon vorher mitdenkt und vorher schon Leerschnitte anfertigt, damit man das Material effizient nutzt.
Vielen Dank auch für den Hinweis, Herr Professor Kaashofer. Jetzt möchte ich nochmal nachfragen in dem Zusammenhang Biomarker-Testing, PD-L1-Testing. Was bedeutet in dem Zusammenhang das Reflex-Testing?
Das ist ganz einfach. Reflex-Testung ist in dem Moment, wo ich die Diagnose gestellt habe, zum Beispiel nicht-glanziges Lungenkarzinom, löse ich automatisch die Bestellung im Immunlabor aus, diesen Antikörper anzuwenden und die Testung durchzuführen. Das bedeutet, ich warte nicht auf zum Beispiel das Tumorboard, wo nachträglich diese Färbung dann bestellt wird. Man kann natürlich argumentieren, es sind nicht alle Patienten und Patientinnen initial schon für so eine Therapie vorgesehen und wir warten dann lieber, bis dann die Indikation kommt und dann wird erst die Testbatterie eigentlich losgetreten. Im klinischen Alltag geht es aber A, um Zeit und B, auch um das gute Ineinanderspielen der unterschiedlichen Analyseverfahren. Und alles, was ich in einem Aufwasch machen kann, und Professor Kaashofer hat das genau richtig und wichtig auch angesprochen, wenn wir immer warten und scheibchenweise Testungen machen, verlieren wir Gewebe und verlieren wir Zeit. Und somit, wenn es geht, und in Österreich geht es gibt da wenig Restriktionen von Seiten Kostenübernahme, ist in anderen Ländern schwieriger, dann ist es natürlich unser Ziel, die ideale Versorgung zu gewährleisten. Und die ideale Versorgung ist bei Diagnosestellung so schnell wie möglich sowohl die Biomarker-Testung auf immunhistochemischer Ebene als auch dann die molekulare Testung für das Vorliegen bestimmter Genmutationen durchzuführen. Das heißt, es wird eigentlich ausgelöst in dem Moment, wo ich die Diagnose gestellt habe, nicht ganzzelliges Lungenkarzinom, Adenokarzinom beispielsweise, löse ich die PD-L1-Testung aus und auch gleich die NGS-Testung. Das heißt, wir gehen dann gleich in verschiedene Richtungen und müssen das Gewebe einmal oder vielleicht überhaupt nicht, weil Leerschnitte schon vorhanden sind, also diese Reserveschnitte, müssen es einmal rausnehmen und können dann letztlich die gesamte Analytik in einem Aufwand machen.
Möchten Sie noch was ergänzen, Herr Professor Kaashofer?
Ja, die Reflextestung hat natürlich viele Vorteile, eben, dass man das Material effizient nutzt. Und in Graz ist es so, dass beim nicht kleinzelligen Lungenkarzinom nicht nur die Immunhistochemie automatisch gemacht wird, sondern auch die molekulare Analytik, und zwar sowohl auf DNA-Ebene als auch auf RNA-Ebene, damit man wirklich alle Biomarker schon zu Beginn der Diagnosestellung zur Verfügung hat. Die Problematik dabei ist natürlich, dass man sehr viel testet und die Kosten hochgehen, aber es zeigt sich, und wir haben das 2022 auch publiziert, dass man, wenn man immer die gesamte Testung macht, nicht die Gefahr läuft, dass man Patienten verliert, weil jemand nicht daran gedacht hat, das Kreuzchen zu machen oder weil man zu einem späteren Zeitpunkt dann nicht mehr die Zeit hatte. Und man erwischt dann auch Patienten mit seltenen Translokationen, mit seltenen Mutationen und weiß schon von vornherein, das ist da, ich hätte noch diese Therapieoption. Und das zeigt sich in vielen Bereichen, dass das wirklich für die Patienten besser ist. Das ist jetzt am Anfang der Diagnosestellung, aber auch am anderen Ende, in der dritten Linie oder so, wenn man große Analytik gleich vorab macht, damit man mit Klinikern im molekularen Tumorboard gleich alle Informationen da hat und nicht sagen muss, jetzt hätten wir noch gern das nach und das nach. Das kostet alles Zeit und gerade bei schnell entwickelnden Tumoren haben wir die nicht.
Verstehe. Wenn wir über PD-L1-Expression und PD-L1-Testung reden, was gibt es denn für tumorspezifische Unterschiede in der Expression und der Testung?
Na, die Testung ist letztlich die gleiche. Das ist die immunhistochemische Testung. Als die ersten klinischen Daten rausgekommen sind, war ja die Idee auch, dass jedes Organ und jedes Medikament einen spezifischen, wirklich nur auf diese Therapie und dieses Medikament zugeschnittene Biomarkertestung haben sollte oder haben könnte. Das ist natürlich in der Praxis nicht umsetzbar, weil man ja nicht nur unterschiedliche Reagenzien hat, sondern unterschiedliche Testplattformen, unterschiedliche Geräte, unterschiedliche Firmen, die die Geräte herstellen. Es gibt da 3 bis 4 größere Player auf dem Markt und alle sind irgendwie vertreten, aber die Institute haben natürlich dann vielleicht 1 oder maximal 2 verschiedene Firmen. Das bedeutet, im Lauf der Zeit, und da ist die Pathologiegemeinde wirklich sehr dahinter gewesen, hat man eben gesehen, dass bestimmte Klone und bestimmte, sagen wir mal, Antikörperdetektionssysteme gut vergleichbar sind. Und man ist deswegen auch ein bisschen weggekommen von diesem ein Medikament, eine genau drauf zugeschnittene Plattform. Sodass die Testung eigentlich breit ist. Die Anwendung ist dann aber jeweils für die bestimmten Organe unterschiedlich. Ich wäre das Magenkarzinom mit dem gleichen Antikörper wie das Lungenkarzinom. Es gibt Unterschiede in einigen Klonen, die vielleicht für Immunzellen etwas besser reagieren. Das ist eine Ausnahme, die muss man kennen und dann bei bestimmten Fragestellungen doch dann einen anderen Klon nehmen. Aber wir haben einen Klon und den verwenden wir für die gesamte PD-L1-Testung, ob das jetzt die Harnblase ist oder ob das die Lunge ist oder ob das Gastrointestinaltrakt ist. Und bestimmen dann je nach Organ einen bestimmten Score, den TPS, den CPS oder den Immunscore. Wir tun unser Bestes. Es wird natürlich auch alles mit Ringversuchen überprüft, ob das passt, ob die Labors die Standards haben. Aber an sich ist es eine Färbung, eine Reaktion und unterschiedliche Auswertemöglichkeiten.
Vermutlich ist es ja auch eine Frage der therapeutischen Konsequenz.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Alle diese Scores sind ja entwickelt worden aus klinischen Studien. Und das ist oft das Problem, dass eine klinische Studie aufgesetzt wird, dann wird eine gewisse Messung gemacht und am Schluss hat man eine Korrelation der Therapie mit dieser Messung. Und es ist oft schwierig zu sagen, dass eine andere Messung äquivalent ist. Ja? Und da gibt es auch einen Unterschied der Systeme. Im amerikanischen System sind Freigaben sehr spezifisch auf diese sogenannten Companion Diagnostics. Das heißt, die Studie wird mit einem bestimmten Klon und einer bestimmten Methode von einer bestimmten Firma gemacht. Und dann ist genau diese Firma in der Zulassung mit ihrem Test. In Europa ist die Zulassung üblicherweise etwas breiter. Das heißt, wir versuchen in Europa, den biologischen Hintergrund der Testung abzubilden und zu sagen, wenn Sie einen akkreditierten, validierten Test haben, der dieses biologische Phänomen, diese Grundlage der Therapie zeigen kann, dann reicht das für eine Indikation. Das führt natürlich auch zu einer etwas breiteren Möglichkeit der Testung. Manche würden Wildwuchs sagen, aber es ermöglicht uns mehr und spezifischer die Testung durchzuführen als wie in Amerika, wo man dann praktisch für jedes Medikament eine eigene Testmaschinerie aufsetzen muss und genau diesen Test verwenden muss, der auch in der Studie war. Also der etwas flexiblere Ansatz in Europa macht das Ganze breiter, aber er macht es halt auch ein bisschen schwerer zu kontrollieren.
PD-L1 ist ja nicht der einzige Biomarker, der getestet wird, um eben Therapieentscheidungen zu treffen. Das Feld ist ziemlich komplex geworden, wenn wir zum Beispiel das Magenkarzinom nehmen. Da wird auf Mikrosatelliteninstabilität getestet, auf den Wachstumsfaktor HER2, auf PD-L1, auf Claudin 18.2. Was sind denn Neuigkeiten in diesem Bereich, die die Kliniker und Klinikerinnen wissen sollten?
Ist das Magenkarzinom ein Tumor, der von der Therapie und der zielgerichteten Therapie den Lungenkarzinomen immer so ein bisschen hinterherhängt. Wir haben ja vorhin schon, und ich glaube, ich möchte das auch noch ganz kurz nochmal aufgreifen, weil das gerade in diesen Diskussionen, was alles neu ist und was neu kommt und viele verschiedene Biomarker, das kennen wir beim Lungenkarzinom eigentlich schon seit Jahren. Also da ist ja nicht nur PD-L1 für die Immuntherapie, sondern Professor Kasow hat es ja auch schon erwähnt, die Mutationstestung auf DNA- und RNA-Ebene, weil wir natürlich hier schon lange wissen, dass bestimmte Mutationen als Ziele für zielgerichtete Therapie nutzbar sind. Und da gibt es schon seit Jahren eigentlich spektakulär tolle Ergebnisse für bestimmte Genfusionen mit ganz spezifischen Therapien. Das Magenkarzinom ist auf onkologischer Seite dann ein bisschen schwieriger gewesen, weil sehr lange gab es bis auf HER2, was ja nur bei einer kleinen Teil der Tumoren überexprimiert oder amplifiziert, ist eigentlich kein Molekül, das man als Ziel für eine zielgerichtete Therapie nehmen kann. Die Standardtherapie war lange Zeit einfach eine konventionelle Chemotherapie, die entweder im Neoadjuvanten oder im Adjuvanten oder im palliativen Setting eingesetzt worden ist. Und jetzt ist hier auch in den letzten Jahren auf verschiedenen Ebenen, sagen wir mal, nachgezogen worden mit teilweise wirklich auch sehr tollen Ergebnissen. Sie hatten schon erwähnt, die Mikrosatelliteninstabilität, die man beim Magenkarzinom als speziellen Subtyp auch identifiziert hat. Das ist schon lang bekannt. Und eine Mikrosatelliteninstabilität geht ja einher mit einer erhöhten Immunreaktivität. Durch die Neoantigenbildung sind diese Tumoren sichtbarer für das Immunsystem. Und das ist ja genau der Mechanismus, wo die Immuntherapie auch einsetzt. Also mikrosatelliteninstabile Tumore sind in der Regel auch PD-L1 positiv, und zwar mit dem TPS und dem CPS bestimmt, so dass diese beiden Marker eigentlich gemeinsam beim Magenkarzinom als auch therapeutische Grundlage für eine Immuntherapie gelten können. Und das hat man zuerst im palliativen Setting gesehen und mittlerweile kommen auch erste Studien, wo das im neoadjuvanten Setting verwendet wird, also in einer Therapie vor der Operation. In anderen Tumorarten, der Rektumkarzinom, eine ganz prominente Studie, die jetzt auch immer wieder abgedatet wird, sind Patienten, die mit Immuntherapie behandelt werden und Mikrosatelliten instabil sind, tatsächlich auch rezidivfrei, tumorfrei, ohne dass der Tumor auch operiert worden ist. Es funktioniert so gut, dass man da in Richtung organerhaltende Therapie geht. Und wenn man natürlich mit einer Biomarker-Testung das vorhersehen kann, ob ein Tumor so gut ansprechen wird auf diese ganz spezifische Therapie, weil das molekulare Profil, das der Tumor mit sich trägt, einfach so ideal ist für diese Therapie. Das ist ein Riesenfortschritt in der Onkologie und auch für die Patientinnen und Patienten. Beim Rektumkarzinom geht es sehr gut, sind aber nicht so viele Tumoren Mikrosatelliten instabil. Beim Magenkarzinom gibt es jetzt auch erste Daten. Dann PD-L1 ist auch immer mit dabei. Es sind nicht nur die mikrosatelliteninstabilen Tumoren PD-L1 positiv, sondern auch andere. Da wirkt die Immuntherapie auch, aber meines Wissens nicht so perfekt wie bei den mikrosatelliteninstabilen Tumoren. HER2 hatten wir erwähnt. Da ist dann manchmal auch der Link zur Molekularpathologie mit In-Situ-Hybridisierungen oder auch Copy-Number-Variation-Analysen relevant. Und neu beim Magenkarzinom ist die Claudin-18.2-Bestimmung. Das ist ein Molekül, da gibt es auch eine neue zielgerichtete Therapie. Und da sind wir auch jetzt daran oder angehalten oder machen das schon, weil in Europa die Zulassung für das Medikament jetzt auch durch ist, dass wir die Expression dieses Moleküls in Magenkarzinomen immunhistochemisch messen. Das Magenkarzinom ist ein Tumor, der trotz der ganzen Multiomics-Zeit und der vielen Methoden, die wir kennen, auf molekularer Ebene, eigentlich auf Biomarker-Ebene ein eher, sagen wir mal, eine In-Situ-Visualisierungs-Neoplasie ist, weil die meisten Biomarker, die wir fürs Magenkarzinom brauchen, mit Immunhistochemie oder Immun-In-Situ-Hybridisierung bestimmbar sind.
Ja, da möchte ich vielleicht noch ganz kurz einsteigen in die MSI. Die MSI ist ein interessanter Phänotyp und ist eigentlich ein Surrogatmarker. Wir versuchen mit der MSI-Testung Tumore zu finden, die genetisch instabil sind und dadurch Neoantigene produzieren, die sie angreifbar machen. Und ganz interessant, die MSI kann man auf verschiedene Arten testen. Man kann sie immunhistochemisch testen, indem man schaut, sind die Proteine, die DNA-Reparatur machen, defekt, gibt es die nicht. Man kann sie testen, indem man direkt ins Genom reinschaut und schaut, sind diese Repeat-Elements, die die Mikrosatelliten ausmachen, in ihrer Länge verändert im Tumor im Vergleich zum Normalgewebe. Und man kann das Ganze auch inzwischen über NGS-Schiene, also über eine Genomsequenzierung machen. Das ist ganz interessant zu sehen, wie die Entwicklung jetzt geht in Richtung der Sequenzierung, weil man halt viele Biomarker mit der Sequenzierung austesten kann und man praktisch diesen methodischen Zug hat von der Immunhistochemie über die Fragmentlängenanalyse hin zur NGS-Testung. Aus molekularpathologischer Sicht ist der Goldstandard noch immer die Fragmentanalyse, die aber aus dem formalin fixierten Material relativ schwierig durchzuführen ist. Sie funktioniert stabil und gut, aber sie ist technisch aufwendig. Die NGS-Testung ist, glaube ich, noch nicht so weit, dass sie wirklich stabil genannt werden kann. Und die Immunhistochemie ist natürlich immer der Auslöser für die MSI-Testung, weil das immunhistochemische Vorscreening sehr gut geeignet ist, diese Tumore zu finden.
Darf ich nochmal abheben auf diese Vielfalt der Biomarker beim Magenkarzinom zum Beispiel? Was sind denn da besondere Herausforderungen für die pathologischen und auch molekularpathologischen Untersuchungen?
Letztlich müssen wir diese ganzen Färbungen etablieren. Wir müssen lernen, wie sie auszuwerten sind. Da gibt es dann auch Schulungen dafür, Webinare, Teach-the-Teacher-Seminare, weil es ja nicht nur darum geht, ist der Antikörper da oder nicht, sondern manchmal muss die Expressionsstärke bestimmt werden. Da gibt es dann auch bestimmte Kriterien. Das ist immer ein Hin und Her zwischen dem klinisch validierten Cut-off zum Beispiel. Bei Claudin 18.2 war das auch eine längere Zeit nicht klar, gibt es einen bestimmten Cut-off, den man dann klinisch positiv werten soll. Was ist überhaupt positiv? Ist eine Zelle, die leicht gefärbt ist, schon positiv zu werten? Oder braucht man eine kräftigere Expression, eine kräftigere Anfärbung? Wo ist die? Ist die an der Zellmembran? Ist die im Zytoplasma? Was sind Fallstricke? Gibt es Artefakte, die man beachten muss? Das sind dann Erfahrungen, die gemacht werden, die aus den Zentren, vielleicht sogar aus den Studienzentren dann rausgehen in die Breitenversorgung. Das haben wir bei PD-L1 gesehen, das haben wir bei HER2 gesehen, das sehen wir jetzt bei Claudin 18.2 auch wieder. Da ist letztlich sehr wichtig, dass die Standardisierung auch flächendeckend dann erreicht wird. Das passiert eben durch Schulungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite über Ringversuche, wo einfach die technische Durchführung dann und die erfolgreiche Durchführung dann überprüft wird. Von der Anwendung selber her gibt es natürlich Herausforderungen im technischen Setting, aber auch im biologischen Setting, weil einige von diesen Biomarkern oder Proteinen unterschiedlich exprimiert werden können im Sinne einer heterogenen Expression. Das bedeutet, wir haben die Tumoren, die unterschiedliche Areale haben. Es sind dann negative neben positiven. Und das ist noch eine zusätzliche Herausforderung, das richtig in den Bericht reinzunehmen, aber das auch richtig zu interpretieren. Und da geht's dann eigentlich wieder auch in Richtung Klinik. Das kann natürlich auch ein Problem sein, wenn ich gerade eine kleine Biopsie von einem großen Tumor habe, die auch noch an der Oberfläche des Tumors ist. Weiß ich denn, ob das, was ich gerade bestimme und was ich gerade messe in meiner kleinen Biopsie, ob das repräsentativ ist für den gesamten Tumor? Das ist aber eine Sache, die letztlich sowohl die Immunhistochemie als auch, denke ich, die Molekularpathologie mit umfasst, weil wir natürlich nie oder selten den ganzen Tumor sehen, vor allem in der Diagnostik, wenn der Tumor noch nicht operiert ist, sondern vor der Operation und vor einer Therapie, wo wir ja eigentlich mit der Biomarkeranalytik die Therapieentscheidung mit bahnen sollen. Tumoren wie das Lungenkarzinom ist recht homogen. Da entwickelt sich eine Heterogenität vielleicht während bestimmten Therapien, dass neue Mutationen auftreten. Aber das Magenkarzinom ist ein ganz typischer Tumor, der innerhalb des Tumors nicht nur histologisch unterschiedliche Abschnitte hat, sondern auch im Sinne der Biomarkerexpression. Deswegen freuen wir uns, wenn wir viel Gewebe bekommen, was natürlich bei einem Tumor, der endoskopisch biopsiert wird, nicht so ganz einfach ist, aber es wird in den Guidelines auch eine bestimmte Anzahl an tumortragenden Biopsien empfohlen. Für die Endoskopie schon auch eine Herausforderung ist, es auch tatsächlich umzusetzen.
Diese Heterogenität geht in der molekularen Testung leider verloren. Also nachdem das Gewebe für die molekulare Testung aufgearbeitet wird, müssen wir sagen, wir sehen die Summe aller Signale aus dem für die molekulare Testung verwendeten Areals. Und vielleicht ist es da noch einmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Molekularpathologie immer an spezifischen definierten Arealen des Tumors arbeitet. Das heißt, üblicherweise hat man einen HE-Schnitt, auf dem wird das Areal des Tumors markiert, das analysiert werden soll. Und wenn man dann die molekularen Ergebnisse hat, kann man das korrelieren mit dem Areal, war da viel Tumor drin, waren da Entzündungszellen drin oder andere Dinge. Falls Ihre Frage bezüglich der Heterogenität auch ein bisschen abzielt auf die Heterogenität der Testsysteme. Das ist etwas, was natürlich für uns im Labor sehr spannend ist. Wir haben unterschiedliche Biomarker, die mit unterschiedlichen Methoden gezeigt werden. Das ist für uns interessant, die aufzusetzen, die so aufzubereiten, dass sie für Pathologen als Kriterien verwendet werden können. Aber das führt natürlich auch zu einer sehr breiten Palette an Tests und in der Europäischen Union ist seit der Einführung der In-vitro-Diagnostik-Verordnung eine tiefgreifende Testung und Validierung aller Biomarker, die wir anbieten wollen, gefordert. Das heißt, es ist für uns sehr aufwendig, zusätzliche neue Biomarker zu etablieren, die zu validieren, die auch in einem ISO 15189 akkreditierten Labor dann zur Verfügung zu stellen. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns leider stellen müssen. Das ist wichtig, dass die Qualität passt, aber es ist auch sehr aufwendig, diese unterschiedlichen Testsysteme an verschiedensten Standorten auf gleich hohem Niveau anbieten zu können.
Verstehe. Jetzt komme ich ein bisschen weg von den Techniken hin zur Kommunikation, zur interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Onkologie und Pathologie, Molekularpathologie. Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen internistischen OnkologInnen und ihren Laboren?
Also prinzipiell ist es natürlich ganz wichtig, dass man die Kommunikation zwischen den verschiedenen Playern herstellt. Und das ist einerseits das Labor, das technisch verantwortlich ist, die Biomarkertestung zu machen. Das ist der Pathologe, der die einzelne Biomarkertestung mit den anderen Testungen der Histologie und auch den klinischen Informationen, die ihm zur Verfügung stehen, zu einem medizinischen Befund zusammenfasst. Und es ist dann natürlich auch der Kliniker, der aus diesem medizinischen Befund, aus der Situation des Patienten und den verfügbaren Therapien dann Therapieoptionen ableitet. Üblicherweise passiert so etwas in einem molekularen Tumorboard oder in einem Tumorboard. Im Tumorboard ist interdisziplinäre Kompetenz vorhanden. Bei uns im molekularen Tumorboard haben wir dann natürlich die Onkologen drinnen. Wir haben Vertreter der Pathologie, wir haben Vertreter der Labore und wir haben auch Vertreter der Humangenetik. Das ist ganz wichtig, weil man durch die breite Testung der Tumore mittels Genomsequenzierung inzwischen sehr oft auch humangenetische Keimbahnbelastungen findet. Und dieses Team muss die Ergebnisse besprechen. Und es ist für uns wirklich sehr spannend zu sehen, wie da jeder seine Expertise einbringt und jeder versucht, die besten Optionen für den Patienten zu finden. Und jeder kann seine Expertise einbringen. Die Humangenetik kann sagen, diese P53-Mutation ist unter Umständen erblich. Schauen wir, machen wir eine Beratung. Das Labor kann sagen, naja, mit dieser geringen Allelfrequenz glauben wir eigentlich nicht, dass die Variante eine der Treibermutationen im Tumor ist. Und der Pathologe kann natürlich aus der Zusammenschau mit der Histologie ganz genau sagen, was ist das für ein Tumor? Welche Therapielinie wurde klinisch in diesem Tumor, in dieser Tumorart getestet? Und so können wir gemeinsam den Kliniker beraten und zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen.
Da möchte ich schon noch etwas ergänzen, weil es eigentlich spannend zu sehen ist, wie diese Biomarkertestung und auch die Molekulargenetik aus den sehr spezialisierten molekularen Tumorboards eigentlich bereits in den, sagen wir mal, regulären Tumorboards schon umgesetzt wird. Für jedes Organ gibt es ja einmal in der Woche in der Regel in den Zentren ein Tumorboard, wo auch unterschiedlichen Fachdisziplinen zusammenkommen. Und das konventionelle Tumorboard, das sind dann noch Kollegen von der chirurgischen Abteilung, auch die Radioonkologie, Radiologie. Und da wird eigentlich schon sehr viel an Biomarker-Testung mit integriert, weil es, wie wir am Anfang eigentlich schon auch erwähnt hatten, mittlerweile zum Standard-Diagnostik-Repertoire gehört, dass eben ein Tumor nicht nur eine Artdiagnose hat, sondern auch eine grundmolekulare beziehungsweise Biomarker-Charakterisierung. Und da geht's dann wirklich auch ohne den Umweg in das molekulare Tumorboard bei den Standardtherapien. Ist klar, das ist Tumor, der ist PD-L1 positiv, also gibt's Immuntherapie in dem und dem Staging und dem Setting. Das molekulare Tumorboard ist tatsächlich dann auch eine Spezialisten- oder Spezialistinnen-Zusammenkunft, wo es eher mal um seltenere Befunde geht oder auch um die Suche nach Targets außerhalb des Routineablaufes. Wenn man weiß, die und die Mutation ist mit dem und dem Ansprechen vergesellschaftet, dann gibt es da eine zugelassene Therapie und die wird gemacht. Und irgendwann gibt es aber vielleicht eine Situation, wo man ein ungewöhnliches Profil hat, wo eine Therapie nicht wirkt und das geht dann praktisch ein Level weiter in das molekulare Tumorboard. Aber sehr viel von dem, wo man früher gedacht hat, naja, das ist alles molekular, das kommt dorthin und die normalen Tumorboards, das ist dann eher das Chirurgische, das ist schon lange nicht mehr so. Also es sind eigentlich sehr viele Dinge, die man initial in den molekularen Tumorboards besprochen hatte, sind Standard mittlerweile in den regulären wöchentlichen Tumorboards.
Absolut, da kann ich dir zustimmen. Es ist für uns sehr wichtig, dass die molekularen Marker auch in allen anderen Tumorboards natürlich vertreten sind. Das heißt, dass wir in der Ausbildung der Pathologen darauf achten müssen, dass die auch mit diesen molekularen Ergebnissen gut umgehen können. Das heißt im Prinzip, und das Fach ist ja auch so genannt, es geht auch um die molekulare Pathologie. Jeder Pathologe, der histologisch befundet, muss auch molekulare Ergebnisse verstehen und interpretieren können. Und das ist sicher auch eine Herausforderung innerhalb der Gesellschaft.
Ja, absolut. Ist aber auch entsprechend in der Weiterbildungsordnung eingepflegt, wird auch abgeprüft im Examen. Aber es ist natürlich ein Feld, das immer breiter wird. Nicht nur breit, sondern auch tief. Und man deswegen auch in den Instituten Spezialisierungen haben muss. Auch der Facharzttitel für klinische Pathologie und Molekularpathologie heißt nicht unbedingt, dass man Experte ist auf allen Feldern, sondern man überlebt erstmal und weiß, wo man bestimmte Dinge einordnen kann. Wenn es um die Tiefe geht, da braucht es eine gewisse Spezialisierung, wie überall in der Klinik mittlerweile.
Sie hatten ja eben schon die Stichworte geliefert, Standardisierung der Biomarkertestung und Validierung. Wie ist das jetzt, wenn bei großen onkologischen Kongressen neue Studien mit neuen Biomarkern vorgestellt werden? Können die Therapien dann direkt umgesetzt werden oder braucht es da viel Vorarbeit von Ihrer Seite?
Also prinzipiell gibt es da einen Paradigmenwechsel. Ich kann mich noch gut erinnern, ich bin ja doch schon seit 12 Jahren in der Diagnostik. Früher war das halt so, dass Pathologen vom Kongress zurückgekommen sind und gesagt haben, da gibt es dieses schöne Gen, können wir das sequenzieren? Da haben wir das aufgesetzt und 4 Wochen später haben wir das im Forschungskontext sequenziert und das war gut so. Inzwischen ist es so, dass hier wesentlich mehr auf Qualitätsstandards geschaut wird, dass es durch die In-vitro-Diagnostik-Verordnung auch verbindliche Richtlinien gibt, wie wir diese Validierungen aufsetzen müssen. Das macht das Ganze aufwendiger, aber führt auch dazu, dass es zwischen verschiedenen Standorten besser vergleichbar ist. Und das ist inzwischen ein ziemlich hoher Aufwand geworden. Und deswegen gehen wir auch mehr und mehr dazu über, dass wir nicht spezifisch einzelne Gene testen, sondern dass wir Panels testen, teilweise mit 30, 50 Genen oder so wie unser neues großes Panel, über 700 Gene, die gleichzeitig getestet werden, weil man damit den Validierungsaufwand in den Griff kriegt.
Es kommen ja auch diese Ergebnisse nicht völlig überraschend. Also man ist ja da regelmäßig auch mit beteiligt an den Kongressen oder ist im Austausch. Das heißt, neue Targets tauchen auf, dann weiß man, vielleicht ist es schon in unseren Panels mit drin. Das ist natürlich das Einfachste. Oder man muss jetzt ran und einen neuen Antikörper etablieren, wie es bei Claudin 18.2 der Fall war. Und dann läuft es so ein bisschen parallel, dass man das mitbekommt, dann werden bestimmte Klone ausgetestet, dann gibt's mal erste Ergebnisse schon von unabhängigen Studien und irgendwann wird es dann homogenisiert und kommt es dann auf einen gemeinsamen Track, dass man weiß, welcher Test gemacht werden muss. Und dann geht's an die Umsetzung. Und im Idealfall sind die Labors in dem Moment, wo das Medikament zugelassen ist, dann eigentlich auch parat in der Testung. Aber das hat einen gewissen Vorlauf, aber es ist kontrolliert, weil man ja weiß, was kommen wird und was von der Präklinik in die Klinik geht und wie dann die entsprechenden Wünsche auch an die Biomarkertestung dann an uns herangetragen werden.
Ja, was kommen wird? Viele Studien untersuchen derzeit ja auch zirkulierende Tumor-DNA, also sogenannte CT-DNA-Levels und den Zusammenhang mit dem pathologischen Response, zum Beispiel beim Melanom, aber auch bei anderen Tumoren. Was bedeuten diese Tests für die Pathologie im Alltag oder die molekularbiologischen Labore?
Die Liquid-Biopsy-Testung ist nicht ganz neu, aber doch ein relativ neues Feld. Ich glaube, grundsätzlich muss man sich im Klaren sein, und ich versuche das auch immer in Vorträgen und öffentlich darzustellen, die Pathologie arbeitet am Gewebe, aber eigentlich arbeiten wir am Tumor. Und die Liquid Biopsy ist nichts anderes als ein Stück vom Tumor, das im Blut herumschwimmt. Und wenn man sich das verdeutlicht, ist es auch vollkommen klar, dass die Interpretation und die Aufarbeitung der Liquid Biopsy in die Domäne der Pathologie fällt, weil nur dort das Wissen um die Tumorerkrankung und vor allem unter Umständen auch Vorbefunde oder weitere Befunde der Patienten vorliegen. Die Liquid Biopsy ist eine Blutprobe und im Plasma dieser Blutprobe befinden sich DNA, also Erbmasseteile aus Tumorzellen, die zerfallen sind. Was man noch machen kann, ist, man kann diese Nukleinsäuren aufreinigen und kann damit eine ganz normale Analytik machen, wie wenn ich die Nukleinsäuren aus Gewebe extrahiert hätte. Der Unterschied zum Gewebe ist jedoch, dass ich in der Liquid Biopsy nicht weiß, wie viel Tumor drin war. Also bei einer Gewebeprobe kann mir der Pathologe sagen, da sind 40% Tumor drinnen. Wenn ich dann eine Mutation mit ungefähr 20% Allelfrequenz finde, dann passt das zusammen und macht Sinn. In der Liquid Biopsy haben wir das Problem, dass wir nicht wissen, wie viel Tumor drinnen ist. Und das hat vor allem eine Konsequenz. Wenn wir nichts finden, dann kann es sein, dass keine Tumor-DNA da war. Das heißt nicht, dass der Tumor negativ ist. Und das ist bei uns die sogenannte nicht informative Liquid Biopsy. Wenn wir keine Mutationen finden, dann ist das kein Ergebnis. Man kann nicht sagen, dass der Biomarker im Tumor nicht vorhanden ist. Und das ist einmal ein wesentlicher Teil. Das andere ist, dass die Liquid Biopsy im Labor eigentlich relativ gut zu verarbeiten ist. Es sind zwar sehr kurze DNA-Stücke, aber sie sind nicht formalin fixiert. Das heißt, wir haben kein Problem mit Artefakten. Der größte Vorteil der Liquid Biopsy ist natürlich, dass sie mit sehr geringer Belastung des Patienten gewonnen werden kann. Das heißt, wir haben viele Studien laufen, wo wir Therapieverläufe über die Liquid Biopsy überprüfen. Und wir konnten das zum Beispiel bei Sarkomen, bei kindlichen Sarkomen sehr gut zeigen. Die sind translokationsassoziiert und wir können die Menge dieser Translokation im Blut messen. Und wir können zeigen, dass bei einer erfolgreichen Therapie die Menge dieser Mutation auf Null runtergeht im Blut. Und wenn sie auf Null runtergeht, dann gibt es auch sehr lang kein Rezidiv. Wenn sie aber nicht ganz auf Null runtergeht und bei 15 Kopien bleibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Tumor wiederkommt, relativ hoch. Was schwieriger ist, ist eine Initialdiagnose über Liquid Biopsy zu machen. Erstens einmal, nicht alle Tumore geben DNA in die Zirkulation ab. Und wenn man Mutationsdiagnostik dann mit sehr wenig Tumorzellanteil in der Liquid Biopsy macht und die Sensitivität sehr, sehr hoch spielt, dann kommt man in das Problem, dass man teilweise Artefakte findet und dass man vor allem klonale Hämatopoese findet. Das heißt, man findet niedrigprozentige Varianten, die nicht vom Tumor kommen. Und das auseinander zu dividieren, da müssen dann wieder die Experten zusammensitzen. Das sind die Pathologen, die Molekularbiologen, dass wir sagen, was ist Chip, was ist nicht Chip und welche dieser Mutationen sind wahrscheinlich aus dem Tumor.
Ja, vielleicht noch ergänzend, die Liquid Biopsy ist etwas, was in Zukunft sehr viel eingesetzt wird, basierend auf den Ergebnissen von vielen Studien, die einen relevanten Wert dieser Diagnostik, vor allem im Verlauf oder wenn es um Risikostratifizierung geht. Es ist aber nicht das einzige und es wird auch nicht die histologische und die histomorphologische und molekularpathologische Gewebediagnostik ersetzen, sondern es ist eine ideale Ergänzung. Man muss es wirklich so sehen, es ist ein Aspekt der Tumorerkrankung und der andere Aspekt ist tatsächlich auch die initiale oder im Verlauf die Gewebediagnostik. Wir können mit der reinen Gewebediagnostik Dinge nicht abbilden, die mit der Liquid Biopsy abbildbar sind und umgekehrt. Insofern ist es sehr spannend und wird auch sehr wichtig sein in Zukunft. Von der Umsetzung wird es spannend sein, wie man das kapazitätmäßig hinbekommt. Die Hemmschwelle der Klinik, eine Blutprobe abzunehmen, ist wahrscheinlich geringer als die, eine endoskopische Biopsie zu erzwingen. Und die Neugier der Klinik ist auch nicht zu unterschätzen, inwieweit das therapeutische Konsequenz hat oder vielleicht auch die Patienten und Patientinnen sogar noch mehr belastet, ohne eine klinische Konsequenz zu haben. Das wird auch spannend zu sehen. Und wir müssen halt parat sein, diese Anforderungen dann abzuarbeiten. Und ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht auch in diesem Setting sagen kann und sagen darf. Wir können sehr viele Dinge tun, aber unsere Kapazitäten sind nicht unendlich. Deswegen sollte auch immer mit bedacht werden, wie kann was tatsächlich auch umsetzbar sein. Und da geht es nicht nur um räumliche Sachen, um Geräte, sondern auch um die Experten und Expertinnen, die nicht nur das auslesen, sondern auch in den ganzen präanalytischen Schritten mit beteiligt sind.
Absolut. Also da möchte ich wirklich selbst noch einmal unterstreichen, die Histologie, die Morphologie, die Immunhistochemie am Tumorgewebe ist die Basis und Grundlage der pathologischen Diagnostik. Die Liquid Biopsy ist eine Ergänzung, die es uns ermöglicht, den Tumor zu verfolgen, aber sie ist nicht bei allen Tumortypen anwendbar. Sie ist bei vielen Tumoren im Verlauf dann negativ und dann hilft sie nichts. Und wir haben immer wieder den Fall, dass wir nach einer negativen Liquid Biopsy wieder zur Gewebebiopsie zurückgehen müssen und biopsieren müssen. Aber in vielen Fällen kann man eine Liquid Biopsy verwenden, um einen Biomarker zu messen. Aber es ist absolut ein Teil des diagnostischen Spektrums und nicht die Lösung für alles.
Das waren jetzt sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank an Sie beide für diese interessanten und spannenden Ausführungen zur Biomarkertestung. Danke auch an Sie, liebe HörerInnen, fürs Dranbleiben. Diese Audiofortbildung von Springer Medizin wurde am 2. Dezember 2024 aufgezeichnet. Weiterführende Informationen finden Sie in den Shownotes. Den Fragebogen zu dieser DFP-Audiofortbildung erhalten Sie auf www.mein-dfp.at oder auf www.springermedizin.at. Dort gibt es auch weitere Audiofortbildungen zum Thema Immunonkologie. Dieses Audioangebot entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD Österreich und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Carola Göring.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.